Ich freue mich, euch so zahlreich zu sehen. Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich gerade diese Stelle aus der Offenbarung gewählt habe. Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Als unser alter Pastor Uli hier noch gepredigt hat, hat er einmal eine Predigt genau über diese Sendschreiben gehalten. Du, Volker, hattest eine Einleitung darüber gemacht, was eigentlich wo ist. Und das hat mich damals sehr berührt. Und in der Zeit, als ich in dieser Gemeinde als Ältester dienen durfte, habe ich mich häufiger gefragt, was würde Jesus wohl dieser meiner Gemeinde schreiben in diesen besonderen Zeiten, die wir erlebt haben, in den Dingen, die sich für mich einfach nicht erklärt haben. Ausgehend von diesen Gedanken habe ich mir einfach mal vorgenommen, ein bisschen Gedanken, die ich dazu entwickelt habe, mit euch gemeinsam zu teilen. Jesus, von dem wir gerade eben gesungen haben, trifft sich mit Johannes und gibt Johannes den Auftrag, sieben Briefe zu schreiben an die einzelnen Gemeinden in Asien. In diesem Bereich in Asien, wo diese sieben Gemeinden sich gerade erst gegründet haben, in denen Menschen leben, die Jesus zu ihrem Herrn und Retter erkannt haben, die sich bewusst auf ihn zubewegt haben, die aus ihrer Umwelt, in der sie leben, gekommen sind. Es waren Heidenchristen, es waren Judenchristen, aber sie waren eine junge Gemeinde. Und diese Gemeinden lebten, wie ich ihm sagte, in Kleinasien. Kleinasien ist eine stark hellenistisch geprägte Region gewesen. Es gab mehr als einen Gott, wenn man in die griechische Mythologie reinguckt, Zeus und wie sie da alle heißen. Und gleichzeitig war es eine römische Provinz, also auch haben die Römer noch ihre ganzen Götzen mitgebracht. In dieser herausfordernden Welt haben diese jungen Gemeinden versucht, Wurzeln zu schlagen, ihren Glauben zu leben, im Inneren wie im Äußeren. Und sie sind natürlich durch dieses Lebensumfeld auch angegriffen worden, genauso wie wir. Die Welt, die damals geherrscht hat, unterscheidet sich nicht so großartig von der Welt, in der wir heute leben. Auch heute ist um uns herum ganz viel, was uns als Menschen herausfordert, aber wo auch Menschen sich von Jesus immer weiter und immer weiter entfernen. Jesus ist nicht unbedingt der Mittelpunkt in einem Land, das einen Luther hervorgebracht hat, sondern er gerät immer weiter an den Rand. Auch in den Gemeinden in Kleinasien war das so. Aber genauso wie wir hatten diesen Gemeinden einen großen Retter und jemanden, der ihnen beigestanden hat. Jesus, so wird in den Bildern immer wieder deutlich, steht im Mittelpunkt dieser sieben Gemeinden. Er wird als ein besonders reines Erscheinungsbild dargestellt, mit goldenen Füßen, alles ist super rein. Und er wandelt unter diesen Gemeinden. Keine dieser Gemeinden, egal auf welchem Weg sie gerade unterwegs waren, ist ihm gleichgültig. Er wendet sich jeder einzelnen Gemeinde zu. Jede dieser Gemeinden hat ihren eigenen Charakter, aber sie leben eben in dieser besonderen Lebenssituation, in dieser besonderen Herausforderung, dass das Leben von außen eben auch in die Gemeinden hineinspült. Und Jesus sieht in die Gemeinden hinein und er sieht auch ganz deutlich, wie es einfach auch zu Verwerfungen in den Gemeinden kommt und er stellt sich diesen Verwerfungen. Aber wie geht er an der Stelle vor? Er kommt nicht du, sondern aus lauter Liebe und Gnade wendete er sich ihnen zu. Ihm ist bewusst, in welcher Herausforderung die Gemeinden stehen und er versucht sein Möglichstes, mit ihnen eine Gemeinschaft wieder oder sie in ihrem Glauben und in ihrem Gemeinschaftsleben zu stärken. Er lobt die Gemeinden. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, was du getan hast, steht dort. Er spricht zu ihnen und ermuntert sie und findet es besonders schön, wenn jemand beharrlich bleibt, wenn er sieht, dass die Dinge vorangehen. Er sieht auch, dass die Gemeinden vielleicht nur klein sind und dass sie in dieser Kleinheit halt eben sich auch so klein fühlen. Aber im Grunde genommen sind sie groß, weil sie mit ihm unterwegs sind, weil sie ihn als Retter an ihrer Seite haben. Jesus selbst begegnet jeder dieser Gemeinden und er nimmt sich ihrer an und er richtet sie. Das ist jetzt nicht im negativen Sinne zu verstehen, dass er jetzt also einen vernichtenden Richtspruch über sie spricht, sondern er wägt ab, was passiert da gerade? Wie ist diese Gemeinde unterwegs? Es gibt Gemeinden, da ist er voll des Lobes. Da sagt er, du bist eine kleine Gemeinde, du wirst immer wieder herausgefordert, aber du bist groß, weil du an mir festhältst. Und du wirst einen Sieg erringen, weil du an mir festgehalten hast. Er spricht zu anderen Gemeinden, da sieht das dann schon ein bisschen anders aus, wo er sagt, du selber nimmst dich wahr als eine lebendige Gemeinde, aber du bist tot. Bei dir passiert einfach nichts mehr. Dir ist das Glaubensleben nicht mehr lebendig, sondern bei dir ist dieses Glaubensleben einfach zum Stillstand gekommen. In einer anderen Gemeinde, ihr kennt das auch, sagt er, du bist weder warm noch kalt. Oh, ich würde mir wünschen, du wärst warm oder kalt, aber nichts ist da. Es ist zum Stillstand gekommen, da ist nichts mehr. Am liebsten würde ich dich ausspucken, so sagt er das. Und doch, auch in dieser Gemeinde wendet er sich diesen Menschen, die diese Gemeinde bilden, ganz eindeutig wieder zu und sagt, ihr, die ihr treu bleibt, euch will ich begleiten. Diese Richtung, das Richten, was Gott in den Gemeinden vornimmt, ist immer gebunden auch an die Lebenssituation, in der Gemeinden leben. Es gibt noch zwei Gemeinden, in denen etwas sehr Ungewöhnliches auch passiert ist. Auf der einen Seite hat es genau diesen Einfluss der Welt, in der sie leben, gegeben, die in die Gemeinde hineingespült ist. Auf einmal wurden Rituale, die in den heidnischen Tempeln gang und gäbe waren, zum Gegenstand der Glaubenssituation innerhalb der Gemeinde. Interessanterweise war das nicht für die gesamte Gemeinde maßgeblich, sondern es war nur für einen Teil dieser Gemeinde. In einem anderen Fall ist es so, dass aus der Gemeinde heraus, durch diese besagte Frau Isabel, auf einmal ein Zug in die Gemeinde gekommen ist, wo es eine Zweiteilung innerhalb der Gemeinde gegeben hat. Ein Teil der Gemeinde ist weiterhin dem wahren Glauben gefolgt. Sie waren sich darüber im Klaren, dass das der einzige Weg ist, während die anderen sich gesagt haben, ja, wir können noch ein paar Sachen dazu tun, wir können noch ein bisschen was mit Sexualität und Götzenfleisch und all sowas machen und gleichen uns so ein bisschen auch an dem, was draußen ist. Wird schon nicht so schlimm sein, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Aber Jesus hat es verurteilt und er geht so weit in seiner Verurteilung, dass er sagt, ich werde unter euch kommen und ich werde euch richten. Jesus bekennt sich zu jeder dieser Gemeinden, egal ob sie jetzt schwer gefehlt haben, wie diese beiden Gemeinden, wo er den Eindruck gewinnt, ihr überhöht euch selber, weil ihr euch für gut erachtet und doch seid ihr eigentlich in eine tote Gemeinde, auch dieser Gemeinde und auch der, die einfach nur noch ist, die sich nur dem Namen nach noch Christus nennt und die eigentlich gar keine Lebendigkeit mehr in sich trägt. All diesen Gemeinden wendet er sich immer wieder zu und es ist ihm unendlich wichtig, dass er die Menschen, die dort sind, nicht aus ihrer Verantwortung entlässt. Er droht ihnen zwar, dass er unter sie kommen wird und dass er sie richten wird und dass er die Leute, die zur Verführung anstiften, auch immer wieder auffordert, umzukehren, wie bei Ilsebil. Aber er im Endeffekt sagt, wenn sie es nicht tut, dann wird sie ihre Strafe bekommen. Das Gute, und das ist eben auch das, was wir dann als Zuversicht sehen dürfen, ist, dass Jesus nicht nur richtet, sondern er ermahnt auch. Er sagt, kehrt um, kommt wieder her zu mir, tut Buße für das, was ihr an falschen Dingen getan habt, und ich werde euch aufnehmen. Ihr werdet einen Sieg erringen, einen Sieg über euch selber, aber auch einen Sieg für mich und für das Leben mit mir. Am Ende jedes dieser Briefe steht ein interessanter Satz, der mit sich bringt etwas, was sehr interessant ist in dem Zusammenhang dieser sieben Schreiben selber. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Das heißt, am Ende jedes dieser Briefe steht nicht, was die Gemeinde hören soll, sondern alle sieben Gemeinden sollen das Gleiche wahrnehmen, weil allen Gemeinden natürlich das Gleiche passieren kann, was jeder einzelnen Gemeinde auch schon vorher passiert ist. Man soll achtsam sein. Der Kontext und die Basis, auf dem dieses gesamte Gemeindeleben ja auch stattfindet, ist die Tatsache, dass wir durch Jesu Tod den Sieg errungen haben, aber dass dieser Sieg natürlich in unserem gesamten Lebensumfeld immer wieder angegriffen wird. Satan wird sich immer wieder in unser Leben hineingrätschen. Das ist einfach seine Passion. Es ärgert ihn zutiefst, dass Menschen zu Gott kommen und zu Jesus kommen. So, jetzt habe ich viel über die Zeit von früher gesprochen und nun komme ich ein bisschen zu dem, was heute ist. Natürlich kann ich nicht sagen, welchen Brief Jesus an diese Gemeinde schreibt. Es ist unmöglich, weil ich bin, Gott sei Dank, nicht Jesus. Sondern Jesus wird, genauso wie er auf die anderen Gemeinden geschaut und geguckt hat, auch auf diese Gemeinde gucken, weil Jesus ist unendlich. Das heißt, seine Begleitung von Gemeinden ist auch letztendlich unendlich. Ihm ist es wichtig, wie Menschen mit ihm unterwegs sind und er weiß auch ganz sicher, dass wir fehlbare Menschen sind. Das, was wir machen können, ist, dass das, was in den Aussagen zu den Sendschreiben steht, dass wir das auf unseren Gemeinde spiegeln können, auf unseren Gemeindealltag, auf unsere Gemeindelebensweise. Sind wir eine lebendige Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, in der Gottes Wort gelebt wird? Sind wir eine Gemeinde, die sich müht, das Richtige auf das Gute zu tun und die Werke, wie es so schön heißt, zu verrichten, und zwar immer mehr und mehr? Und sind wir bereit, uns ihm ganz zu öffnen? Haben sich bei uns auch Dinge eingeschlichen, wo wir merken, aha, die erste Liebe haben wir irgendwie verloren. Da ist uns was abhanden gekommen. Wir sind zum Pragmatismus übergegangen. Wir tun gute Dinge, aber leider ist die erste Liebe, die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe zum Menschen verloren gegangen. Sind wir eine Gemeinde, die tot ist, wo nichts mehr passiert, wo unser Glaubensleben vermeintlich lebendig ist, aber wir uns da an dieser Stelle auf einmal in einer Lethargie wiederfinden? Oder sind wir womöglich gar das, was Jesus ganz am Ende zu der einen Gemeinde sagt, du bist weder heiß noch kalt. Sind solche Faktoren bei uns zu spüren? Sehen wir solche Dinge? Können wir das wahrnehmen? All diese Dinge, wie Jesus die Gemeinden beschreibt und die Herausforderungen, die sind natürlich auch auf uns spiegelbar. Und die Frage, die sich uns dann am Ende stellt, ist, sind wir es oder sind wir es nicht? Können wir es erkennen oder nicht? Ich denke, es ist schwer für uns, das wirklich erkennen zu können, weil es ist nicht unsere Sichtweise und nicht auch unser Öffnen, sondern es ist das Öffnen, was Jesus in uns als Gemeinde macht. Und deswegen gilt insbesondere, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft vor Jesus, der an diesem Kreuz hinter mir gestorben ist, damit wir leben können, dass wir vor ihn treten. Ich denke, dieser Spruch, den er am Ende von jedem dieser Briefe gesetzt hat, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde ihr der Gemeinde zu sagen hat. Wer Ohren hat, der höre. Wenn wir in Stille vor Jesus sind, wenn wir uns ihm zuwenden als Gemeinde im Gebet, dass wir es einzeln tun, das ist okay, aber sind wir als Gemeinschaft bereit, uns vor diesen Jesus zu stellen und ihn zu befragen, was er an uns liebt, was er an uns an Mangel erkannt hat und was er an uns an Verbesserung sich wünscht. Das kann ich nicht beantworten, aber wir können im Gebet vor Jesus stehen und hören, was möchtest du eigentlich, Jesus, was wir als Gemeinschaft hier in dieser Welt tun sollen? Was ist dein Blick auf uns? Wie können wir mit dir weiterentwickeln? Diese Stille vor Gott ist, glaube ich, eine hervorragende Einladung von ihm an jede Gemeinde, auch an uns, uns gemeinschaftlich zu versammeln und vor ihn zu treten und ihm zuzuhören. Was möchtest du, Herr? Was ist dein Wille? Wir haben es heute Morgen gerade gebetet. Dein Wille geschehe. Dann dürfen wir ihn auch fragen, was sein Wille in diesem Gemeindeleben eigentlich ist. Und ich denke, es ist etwas Gutes, was er da möchte. Die Herausforderung, die wir als Gemeinde erleben dürfen, ist einfach auch das, was von außen hereinkommt, zu filtern und das zu leben, was Jesus uns lehrt. Dass wir die Probleme und die Herausforderungen, die wir haben, nicht mit den Methoden der Außenwelt versuchen zu lösen, sondern dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen bei allen Lösungen unserer Probleme, damit wir ganz genau auf seinem Weg auch ihm folgen können. Das bedeutet, dass wir als Gemeinschaft im Gebet zusammenstehen müssen. Ansonsten ist besagter Satan sofort dabei und dividiert uns wieder auseinander und treibt Keile in uns, zwischen uns. Entschuldigung. Jesus lebt in dieser Gemeinde. Es ist so, dass ich glaube, dass keiner von uns bewusst freiwillig hierher gekommen ist, sondern dass wir aufgrund seiner Einladung, dass er uns hierher geführt hat, hierher bringt. Abgedroschene Aussage, keine 5 Minuten von mir entfernt von meiner Wohnung ist die Matthäusgemeinde. Also wenn ich nur in eine Gemeinde gehen wollte, dann wäre das deutlich der kürzere Weg, als in die Sachsenstraße zu gehen. Aber Gott und Jesus haben beschlossen, dass ich hier sein soll, weil er mich hier sieht. Er hat mich hierher eingeladen und möchte, dass ich hier lebe. Und genauso ist es mit uns anderen auch. Wir sind seine Gemeinde auf seine Einladung hin und wir dürfen sicherlich darauf vertrauen, dass er einen guten Weg für uns hat. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen ihn befragen, welches ist dieser Weg, den du mit dieser Gemeinde gehen möchtest? Welches sind deine Gedanken über uns? Und ich wiederhole es nochmal, er liebt uns, aber er sieht auch unseren Mangel. Und ich möchte jetzt am Ende, es ist heute keine lange Predigt geworden, ich möchte einfach am Ende euch einladen, dass wir eine Zeit der Stille vor genau diesem, unserem Jesus Gott finden, dass wir uns ihm zuwenden und ihn vielleicht auch darum befragen, Herr, was möchtest du eigentlich, dass wir tun, dass wir in dieser Stille als Gemeinschaft uns vor ihn stellen und uns in seine Gegenwart fallen lassen und uns von ihm auffangen lassen, auf dass er uns neu in dieses Leben auch dann hineinstellt. Ich lade euch herzlich ein, dass wir jetzt eine Zeit der Stille im Gebet haben. Ich beende das dann am Ende. Dafür, dass du mitten unter uns bist, dass es dir wichtig ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Herr, berühre unsere Herzen, berühre unseren inneren Menschen und öffne unsere Ohren, unsere Sinne und Wahrnehmung für dich. Herr, ich danke dir für diese Zeit, dass wir gemeinsam vor dir stehen durften. Herr, und wenn es dein Wille ist, dann öffne uns doch auch die Augen für das, was du schon lange für uns vorbereitet hast. Schenke uns deinen heiligen Frieden, Herr, dass er unter uns wirke, dass Gemeinschaft entsteht, Herr, da wo vielleicht Ablehnung war. Ich bitte dich, o Herr, dass du uns in der Wahrnehmung öffnest für das, was du möchtest, dass wir tun in deinem Namen, in dieser Welt, Herr, untereinander, füreinander und auch miteinander, Herr. Herr, ich danke dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass du mit jedem Einzelnen von uns auf eine ganz besondere Art und Weise den Lebensweg beschreitest, dass du uns aneinander gestellt hast, zur Seite dem anderen zu dienen, mit dem Nächsten unterwegs zu sein. Herr, du alleine bist der Herr dieser Gemeinschaft, der Gemeinschaften dieser Welt, der Gemeinden, die es gibt. Und nichts und niemand kann sich dazwischen stellen. Danke, dass du mit deiner Gnade unter uns bist. Amen.